Nehemia. Nehemia 2 lesen wir heute Abend. Ich wünsche mir, dass es Ihnen so geht wie mir, dass Sie sagen, ich wusste gar nicht, wie lebendig das ist. Leider zerreden wir manchmal das Wort Gottes und sprechen langweilig drüber. Ich wollte, dass der Geist Gottes Sie belebt und Sie erfrischt und Sie merken, all das, was in der Bibel steht, ist für uns Wort Gottes, das uns heute viel zu sagen hat. So ging es uns schon das letzte Mal. Wir wollen bauen, wieder aufbauen. Wir wollen mit die Last tragen für das zerstörte Jerusalem. Und nun, Nehemia erlangt vom König die Erlaubnis, nach Jerusalem zu reisen. Wir hatten letztes Mal auch dieses Buch Nehemia eingeordnet. Wir kommen in das Jahr 445 vor Christus. Die nach Israel reisen, können das ja in der Stadtmauer genau sehen, wo diese Aufbauarbeiten Nehemias waren. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artasasta, das ist der Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst. Und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und hat ein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaph, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der Herr gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Wenn ich als drei Punkte mache, entspringt das nicht ausschließlich der Primitivheit meines Denkens, sondern es ist immer das, was ich meine, es ist gut, wir beschränken uns auf ein paar Dinge. Auch heute würde ich aus der Fülle dessen, was hier geschrieben steht, eigentlich nur drei Dinge herauspicken. Und ich möchte meine Gedanken um diese Punkte kreisen lassen. Man könnte sicher auch 17 oder 18 Dinge herausgreifen, aber ich habe am Ende Angst, es sieht dann aus wie Lapskaus oder irgend sowas, dass alles durcheinander gemixt wird. Sondern ein paar Dinge, die uns wichtig sind, sollten wir herausgreifen. Zuerst geht mir es um den Punkt, wie der Nehemia Leid trägt um das zerstörte Jerusalem. Das haben wir schon letztes Mal gehabt, diese Not, die dem Nehemia auf das Herz gefallen war. Aber heute möchte ich Sie noch auf etwas anderes aufmerksam machen. Meist haben Sie ja auch diesen irrigen Glauben, als ob es jetzt darauf ankomme, dass man rasch die Ärmel hochkrempelt und an die Arbeit geht. Und der Nehemia macht das ja nicht. Der Nehemia wartet. Das wird uns in der Bibel als vorbildlich hingestellt. Dass der Nehemia warten kann. Sie kennen mich sicher ein wenig und ich werde kaum bei Ihnen missverstanden werden, als ob ich die Dinge vor mir herschiebe. Aber ich will das neu lernen, auch zu warten, bis Gott wirklich Gnade zur Reise gibt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht an der falschen Stelle Zauderer sind. Es kann es immer nur so im Gegensatz sein. An der falschen Stelle Zauderer sind und überängstlich. Aber wir wollen auch nicht in eigener Aktivität losstürmen, bevor die Dinge wirklich reif sind. Hier steht nun da, dass der Nehemia 4 Monate Leid getragen hat und wirklich belastet und bedrückt herumlief, dass es sogar die anderen sehen und ihn darauf ansprechen. Aber er handelt nicht vorschnell, sondern er wartet, bis Gott wirklich ihm deutlich zeigt, dass die Sache von ihm her kommt. Liebe Schwestern und Brüder, das ist wichtig. Wir wollen warten, bis Gott uns klar zeigt, dass wir jetzt gewisse Schritte gehen sollen. Ich weiß, wie viele von Ihnen an dieser Frage sich ja auch zermartern. Ich sage das immer gerne ein wenig lustig, denn man darf ja auch mal über sich selber lachen. Es liegen ja manchmal auch so Dinge vor, dass man ein bisschen skrupelhaft werden kann. Wenn die Fragen kommen, soll ich dies oder jenes, soll ich mich hier anmelden oder auf die Freizeit mitgehen? Das ist natürlich immer schwierig, wie soll ich wissen, was Gottes Wille ist. Aber es gibt ja doch Punkte, wo ich frage, soll ich hier einen Hauskreis beginnen? Soll ich mich für ein Amt zur Verfügung stellen? Da müssen wir doch genau wissen, sendet mich hier Gott. Sendet mich hier Gott. Ich halte nichts davon, dass man das von Zufälligkeiten abhängig macht. Das mag es manchmal auch geben, dass wir sagen, Herr, hindere uns, heute habe ich zu unserer Frau Birgert gesagt, beten Sie noch, bevor Sie den Telefonanruf machen. Da geht es um einen jungen Mann, den wir ganz kurzfristig binnen 14 Tagen nach Haiti schicken. Haiti ist ja ein Pulverfass. Und er soll bis September da drüben in einer Schule als Schreiner wichtige Bauarbeiten tun. Aber beten Sie, Gott kann das verhindern, dass gerade durch dieses Telefon die Verhinderung kommt. Denn wir brauchen irgendeine Hilfe. Dass uns Gott auch das zeigt. Aber normalerweise müssen wir aufpassen, dass wir klare Wegweisung Gottes haben. Klare Wegweisung Gottes, bevor wir Dinge anfangen und drin hineingehen. Und das will Nehemia haben. Ein Mann, der Kühnes wagt, und die Boten Gottes sind immer kühne Männer. Mutig, wagemutig, natürlich, aber ich muss das klare Ja Gottes haben. Warum ist denn das so wichtig? Weil ich in den Arbeiten für Gott zu schnell ermüde. Wenn wir da so erfahrene Strategen haben, wie unsere Prosis da hinten und so weiter in Äthiopien, dann wissen die das am besten und können es bezeugen, dass der beste menschliche Eifer nach kurzer Zeit ausgebrannt ist. Und ich kann es oft gar nicht hören, wenn in der Kirche bei uns das Wort kommt, man macht das einmal als Test. Was ist der Test? Wann höre ich denn mit dem Test auf? Nach einem Jahr oder nach 2 Jahren? Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir gebraucht haben, bis der zweite Gottesdienst sich einigermaßen gefüllt hat. Wir müssen auch Dinge einfach gehen und sagen, das tun wir jetzt. Und wenn einer sagt, ich beginne da mit einer Kinderstunde oder mit einem Hauskreis, dann kann es sogar sein, dass Gott ihn demütigt und dass er jahrelang eigentlich Misserfolg sieht. Und trotzdem muss er weitermachen. Und dann muss er wissen, Gott hat mich in diese Arbeit gesandt. Sie müssen einmal die Biografien der großen Gottesmänner und der Frauen durchlesen, die oft viele Jahre gewirkt haben, ohne Frucht zu sehen. Stimmt ja gar nicht, dass es so Schlag auf Schlag immer geht, sondern oft prüft Gott unseren Glauben. Und dann darf man nicht müde werden. Als Bodelschwing anfing, die Geisteskranken in Bethel zu betreuen, dann hat ihm die Bevölkerung von Bielefeld 2-mal die Häuser angezündet. Da hätte ich aufgegeben. Ich sage, Herr, das nehme ich aus deiner Hand, jetzt ist es eben nicht, soll nicht sein. Er sagt, jetzt gerade erst recht. Und da muss man wissen, wer steht hinter mir. Als Zinzendorf nach St. Thomas, der Sklaveninsel, fuhr, Westindien, das ist die Karibik, da haben ja damals die Herrnhuter um 1740 eine ganz tolle Missionsarbeit begonnen. Aber die Missionsboten waren inhaftiert worden, weil einer der Missionare eine Negerin geheiratet hat, eine Mulattin. Und das war damals ein ganz schlimmer Verstoß, dass die Rassenschranken überwunden haben. Und dann ist Zinzendorf selber hinübergefahren Und sein Begleiter fragte ihn noch ängstlich unterwegs auf dem Schiff, Graf, was machen wir jetzt, wenn die alle schon hingerichtet sind? Sagte Zinzendorf, mach doch nichts, dann sind doch wir da. Also die Arbeit kann doch nicht aufhören, die Arbeit wird weitergehen. Auch wenn ein paar hingerichtet werden, das muss sein. Das ist der Geist, aus dem die Mission geboren wurde und die Diakonie und das Reich Gottes immer gebaut wurde. Paulus hat doch nicht seine Entscheidungen abhängig gemacht von irgendwelchen Launen, sondern hat gesagt, auch wenn ich krank bin und einen müden Körper habe, die Sache muss weitergehen. Und dann ging er, weil er wusste, Gott hat mich gesandt. Das sehe ich heute die Hauptnot, dass wir nicht wissen, will Gott mich hier haben. Und es liegt mir wirklich daran, auch wenn mal beim jungen Mann Prüfung oder so nicht klappt, ist doch nicht schlimm. Gott will dich haben. Und dann mach's weiter. Aber dass wir nicht sagen, ach, jetzt werde ich irre an meiner Sendung. Der Dr. Ludwig Krapf, der erste Missionspionier in Ostafrika, dem ich Ihnen schon so viel erzählt habe, aus deren Dingen, der Bauernjunge, der dann mit Rebmann hinausging, damals mit der Church Mission Society von England, weil es noch gar keine deutsche Mission gab, hat er gleich am Anfang Frau und Kind verloren in Mombasa. Und ich liebe so dieses Denkmal, ist ja heute noch da und die vielen Touristen schauen es nicht an, das große Denkmal zur Erinnerung an Ludwig Krapf und das Grab seiner Frau und seines Kindes. Wo er sagt, sein erster Brief nach Hause, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Ich weiß gar nicht, ob unsere Missionare heute noch diesen Geist haben, sondern jetzt muss ich schnell heim und, nein, jetzt erst recht. Die Siege Jesu werden über den Gräbern der Streiter errungen. Und das heißt für Sie bloß, Sie müssen in Ihrem Leben Klarheit haben, was will Gott. Nicht, dass Sie sich dauernd beirren lassen durch irgendwelche Rückschläge, die Sie erleben. Nehemia trägt lange Leid und erwartet lange. Er muss wissen, ob Gott ihm wirklich zu dieser Reise Gnade gibt. Und dann geht er los. Und so lange wartet er. Das Warten ist nie schlimm. Man darf auch sagen, ich habe über diese Sache noch keine Klarheit. Und manche sind enttäuscht, die auch in der Seelsorge fragen, soll ich das oder jenes tun? Sage ich, ich kann Ihnen nicht raten, ich weiß es nicht. Dann warten Sie doch. Beten Sie weiter drüber, der Herr. Pressier doch nicht. Und er hat dann oft bessere Lösungen zur Hand, als die, die wir kurzfristig suchen. Also das erste war mir jetzt hier das Warten. Und Sie verstehen, warum das schön ist. Wenn wir uns jetzt mal an einem Wort, an einer Sache richtig Gedanken machen, dann wird es uns plastisch, dann wird es uns interessant. Ich empfehle Ihnen das auch für den Hauskreis, dass wir dann einfach an einem Punkt mal verweilen und uns nicht an allen Dingen hin und her jagen lassen, sondern eins einmal geistlich verstehen, von verschiedenen Seiten beleuchten und durchdenken. Gott muss die Türen für diese schwierige Mission öffnen. Das kann man nicht anders. Ich habe jetzt ein englisches Buch mitgebracht von William Carey. Ich glaube, das gibt es in Deutschland im Augenblick nichts. Das war ja dieser Schuhmacher in England, der dann der größte Indienmissionar wurde. Und das ist hochinteressant, wie William Carey ganz stark damit lebte, all die Schwierigkeiten wirklich aus der Hand Gottes zu nehmen. Also da wäre ich 6-mal ausgeflippt und hätte mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Hätte ich 3 Tische kaputt geschlagen vorher. Aber der William Carey hat gesagt, kein Problem. Im ersten Schiff, da haben sie ihn schändlich rausgeworfen, weil er kein Visum hätte. Und dann war die Kolonialregierung, die ihn nicht wollte. Das ist also kein Problem. Gott hat's richtig. Und dann kam es wirklich so, dass das richtige Schiff dann kam. Ihm war das so klar, der Herr sendet ihn und da ließ er sich durch nichts beirren. Und dann kamen die Schwierigkeiten wirklich am laufenden Band. Und er wurde seiner Sache nur gewisser. Ringen Sie darüber, was soll ich tun? Und dann gehen Sie Ihren Weg fröhlich. Das ärgert mich oft, wenn ich Christen treffe. Frauen, die sagen, ich hätte nie heiraten sollen. Jetzt kann ich nicht berufstätig sein, muss meine Kinder erziehen und so. Jetzt müssen Sie sich vorher überlegen, wo Gott Sie haben will. Es ist furchtbar, wenn Sie nachher mit sich selbst hadern und mit Ihrer Lebensführung. Wenn Männer hadern, sagen, haben einen falschen Beruf gewählt. Ich glaube, Gott möchte uns auch in all diesen Dingen sicher machen. Möchte uns in Aufgaben hineinstellen, wo er uns segnet. Und Sie sollen an Ihrem Platz stehen können und wissen, Gott braucht mich da. Und hier war das auch interessant, wie sogar das Äußere zeichnet, dieses Gesichts von Nehemia, das darf man uns ansehen, dass wir traurig sind. wenn wir an die vielen Verlorenen der Welt denken. Nietzsche hat ja das Wort geprägt, und das wird ja bis zum Ermüden zitiert, die Christen sollten erlöst aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben wollte. Aber Nietzsche war nun einmal ein Atheist. Und er wusste nicht, dass Christen auch traurig dreinsehen können, weil eine schwere Last sie drückt. Und eine Mutter kann nicht bloß fröhlich grinsen, wenn sie weiß, dass ihre Kinder den Weg der Sünde gehen. Darum gibt's Dinge, die uns beschweren. Und das drückt oft Christen, wenn sie wissen, ich weiß Menschen, um die ich ringe, die ich befreien wollte aus Bindungen. Ich wollte gern Menschen teilhaben lassen an der Freude mit Jesus. Der Nehemia sah doch auch nicht erlöst daraus. Er hat die Last mit sich herumgeschleppt. Und das ist auch etwas Schönes, wenn Christen die Last empfinden. Wir dürfen ruhig ein bisschen freundlicher sein, sage ich mir manchmal auch, wenn ich so grimmig dreinblicke. Aber Sie wissen, was ich meine. Die Last darf uns auch drücken um die vielen verlorenen Menschen in der Welt. Die Nehemia drückt. Wir dürfen traurig sein um den Zustand auch unserer Kirchen. Und um die Gottlosigkeit dürfen wir trauern. In unserem Volk und durch so manche Missstände, die wir sehen. Und der König spricht ihn darauf an und sagt, Nehemia, was hast du denn? Du bist doch nicht krank. Das ist das Einzige, was die Leute denken können. Hauptsache, man ist gesund. Dass es noch andere Dinge gibt, die einen traurig machen. Und ich aber fürchtete mich. Warum fürchtet sich der Nehemia? Sie müssen sich das abgewöhnen, dass sie dauernd in den Männern Gottes diese Supermänner sehen, die das alles können. Der Nehemia fürchtet sie, weil er sagt, ich kann es dem Heiden doch nicht erklären, was mich bewegt. Wie soll ich dem erklären können, warum mich dieses kleine Jerusalem so bewegt? Warum ich die Last des Volkes Israel mittrage? Und er betet und sagt, aber jetzt will ich es doch sagen. Und für ihn war das das Zeichen, wenn Gott hier Verständnis schenkt, dann ist das ein Zeichen, dass das von Gott kommt. Das ist mein zweiter Punkt. Er hat große Pläne. Er hat große Pläne. Ich setze vielleicht nochmal da ein, wo wir in den letzten zwei Sonntagen die Predigt hatten. Ich weiß, dass viele von Ihnen das auch wieder neu verstanden haben. Es ging mir ja selber so. Dieses Kleinsein vor Gott und dieses Demütigsein. Ich möchte heute noch eine Geschichte hinzufügen. Wie wir den Gemeindetag hatten in Stuttgart, da war ein Fernsehbericht von dem Herrn Elitz, Süddeutschen Rundfunk-Chefredakteur. Und da hat er auch einen dazu gebeten aus dem Raum der Kirche, der nicht viel übrig hat für den Gemeindetag. Und ich sah den noch, wie er um 12 Uhr angefahren ist mit der Taxi, der hat noch nie den Gemeindetag besucht. Und da war einer von drei, die in der Schlussdiskussion teilnahmen. Und jener Herr, Theologe, hat ganz am Ende der Sendung, und da war nichts mehr zu schneiden, weil es eine Dreiviertelstunde später schon über den Sender lief, über die ARD, hat er gesagt, ach, diese Leute, die am Killesberg sind, das sind ja alles eigentlich recht kleine und unbedeutende Leute. Wissen Sie, das ist ja nicht, das ist kein Bundeskanzler dabei und kein Politiker und da ist kein Wirtschaftsführer und da sind die Künstler nicht da. Und dann hat einer von denen, die dabei waren bei der Diskussion, da blieb gerade so ein ganz kurzer Schnippel übrig, wer dabei war, erinnert sich noch, hat gesagt, ja, das Reich Gottes ist immer nur mit kleinen Leuten gebaut worden. Immer nur, mit ganz kleinen. Meinen Sie, Luther sei ein bekannter Mönch gewesen, ein kleiner Mann. Paulus, den sie gestäubt haben der Synagoge. Sie müssen sich das abgewöhnen, die Gottesmänner und die Gottesfrauen als große Leute zu sehen, sondern kleine Leute wie wir. Versager, kümmerliche Leute mit ihren Problemen, Schwierigkeiten, aber sie haben Gott vertraut, ganz fest. Da ließen sie nichts auf die Verheißungen Gottes kommen. Der Nehemia fürchtet sich, mit seinem Chef zu sprechen. Das hätten sie gar nicht gedacht. So schlicht war er. Aber er wagt es, weil er sagt, wenn Gott will, dann wird er den Weg weisen. Und dann will er was Großes. Sie finden den Geist überall in der Bibel. Beim Jonathan. Jonathan, einst, der sagte, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und dann sagt er, dann wollen wir viel. Dem Herrn ist nicht schwer, durch viel oder wenig zu haben. Wir wollen nicht wenig, wir wollen viel. Wir sollten dann, wenn wir Ziele setzen, wenn wir sagen, wir machen diesen Sommer Evangelisation, dann sagen wir, dann wollen wir aber, dass viele zum Glauben kommen. Wir sollten Großes erwarten und sagen, wenn schon Gott wirkt, dann ist für ihn ein Kleines auch was Großes zu tun. Und da denkt der Nehemia gar nicht klein, sonst hätte er gesagt, ich möchte nur unbezahlten Urlaub. Das sagt, nee. Wenn Gott schon am Werk ist, dann kann er das so fügen, dass ich noch das Bauholz kriege und das gratis und so weiter. Nicht? Dann kriege ich Sonderurlaub und das noch bezahlt und noch die Leibgarde dazu und noch das Fahrzeug und so fort. Das ist großartig. Wissen Sie, wenn Gott schon bahnt, dann kann er mir die Türen so übermächtig aufmachen. Und das sind die Siegesgeschichten der Bibel. Der Herr Himmels und der Erden kann uns auch in äußeren Dingen leiten und führen. Nun ist das merkwürdig. Manchmal mauert Gott uns die Türen zu und manchmal gibt er uns Bestätigungen. Man kann das nicht so ablesen, aber er möge uns auch darin sicher machen. Und das ist manchmal wirklich schön, wie das auf einmal so geht, als wir die Jugendmissionskonferenz im letzten Jahr vorbereitet haben. Und das ist ja in Stuttgart wirklich schlimm, dass man die Räume nicht kriegt. Wo möchte man die machen? Da gibt's nichts. Und die TH wäre das Einzige und die war verschlossen. Und dann sind wir schließlich nach Ludwigsburg und das war so ideal. Wir sagten, Mensch, das ist ja ideal, dass die S-Bahn-Station da. Dann haben wir mit dem Rektor gesprochen. Da sagt er, nichts lieber als das. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das wussten wir gar nicht. Das hat eine ganz andere theologische Einstellung. Aber auf einmal hat Gott das so geöffnet. Da war von allen Seiten ein Ja da. Und wie wir einen Lebensmittelgroßhändler noch fragten, ob er uns Bananen günstig geben kann und Äpfel, hat er uns, ich weiß nicht wie viel, 80 Kisten geschenkt und hat gesagt, nehmt den Erlös für die Mission. Da war von allen Seiten plötzlich die Tür offen. Und das stimmt mich so froh, wenn es auf einmal von Gott bestätigt ist und der Herr sagt, geh doch vorwärts. Geht mal weiter. Und der erste Punkt war das Warten, das zweite sind die großen Pläne. Er schildert kurz die Not und sagt dann aber, können Sie mir nicht Urlaub geben? Und dann sagt er, Vers 7, gefällt es dem König, man gebe Briefe an die Statthalter, er möchte offizielle Erlaubnis haben. War auch schön, das hat Zinzendorf auch gemacht. Als er dann nach Westindien ging, hat er gesagt, wir Christen sind doch nicht die kleinen, mickrigen Leute. Da hat er auch ein Selbstbewusstsein gehabt, wir sind doch Gottes Herolde. Und ging er zum dänischen König und hat sich die Vollmachten rausschreiben lassen. Und dann ist er als diplomatischer Gesandter des dänischen Königs auf die westindischen Inseln gekommen. Und die Gouverneure sind stramm gestanden. Der Zinzendorf konnte er immer toll, weil er Reichsgraf war. Er war so ein bescheidener Mann, aber manchmal ging es ihm auch darum, sagt, die Sache Gottes kann nicht mit dem Fußtritt behandelt werden vor der Welt. Und dann ist er hingestanden und hat gesagt, ich will es auch nochmal zeigen. Nicht um seiner Ehre willen. Beim Paulus kommt auch so eine nette Szene, als er in Philippi gestäubt wurde, damals und im Gefängnis war und das Erdbeben kam. Und am nächsten Morgen schickten die Ratsherren die Boten und sagten, geht schnell aus der Stadt. Und dann sagt er, erst wenn die sich entschuldigt haben. Und dann kamen die mit Frack und Zylinder und haben sich feierlich entschuldigt. Und sagt er, okay, jetzt gehen wir. Das war der Sache des Evangeliums schuldig. Um seinetwillen hätte er gern noch die Schläge getragen, aber er sagte, wir haben keinen Grund, so uns behandeln zu lassen. Und es ist auch schön, wie der Nehemia das mit einer Würde tut und Gott uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Auch das steht im Psalm 103. Gefällt es dem König, so geben man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, damit keine Räuber ihn überfallen, militärisches Geleit bis nach Juda. Und Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs. Das ist ja da im Morgenland immer schwierig, im Orient mit dem Holz und so weiter. Die gnädige Hand Gottes war über mir, Vers 9. Na, Vers 8. Die gnädige Hand meines Gottes war über mir. Das ist mir so wichtig. Und das kann man dann spüren und erfahren. Es ist nicht immer abzulesen, aber am Ende ist abzulesen, dass Gottes Hand mit mir war. Und das gefällt mir so. Hat mir auch beim Bericht vom Andreas Prosi so gefallen, wenn er seine Bilder zeigte und das erzählt hat. Und wenn andere das erzählen können, die Hand des Herrn war mit mir, die gnädige Hand. Am Ende sind nicht das die Geschichten, wo wir unsere Siegesgeschichten erzählen, wo wir groß herauskommen, sondern wo Gott seine Leute befähigt. Gott ist ein souveräner Herr. Er hat es nicht nötig, sich an uns zu binden, aber er sendet uns und wir sollen in allen Diensten darauf achten. Ob wir Kinderkirche als Helfer halten, ob wir Hausbesuche machen mit dem Gemeindebrief, wir sollten immer darauf achten, der Herr sendet mich. Braucht keine falschen Minderwertigkeitsgefühle haben. Darf höflich, aber doch fest auftreten. Und ich darf wissen, die Hand Gottes geht jetzt mit mir. Und darum können Sie Zeuge Jesu sein. Und sagen Sie nicht immer, ich kann es nicht, doch, die Hand Gottes ist mit uns. Und er sendet uns und er will ja diesen Dienst. Gott erbarmt sich ja seiner Stadt Jerusalem. Und es ist höchste Zeit, dass ein Nehemia sich aufmacht. Mein letzter Punkt ist noch das mit den Feinden. Sie merken jetzt, man hätte viel mehr Punkte rausgreifen können als gerade die drei. Das Warten, die großen Pläne oder jetzt die Feinde, die aufstehen, das ist ja wichtig. Warum gibt's denn das immer, diese Kämpfe? Wir sind doch alle so lieb und so friedlich, wir wollen doch gar keine Kämpfe. Meinen Sie, Nehemia hätte den Kampf gewollt? Bestimmt nicht. Aber es ist eine Tatsache. Sobald das Werk des Herrn aufgebaut wird, die Sache Gottes in dieser Welt getrieben wird, ist der Teufel los und geht der Kampf los. Wissen Sie das? Sie können nicht eine missionarische Arbeit tun, einen missionarischen Hauskreis treiben. Sie werden Feinde kriegen. Wir waren doch gestern völlig perplex, wie wir zur Geburtstag von der lieben Traudel Höhne gingen. Und da war gerade, wie Peters kam, kurz vorher, ein Plakat über die Glocke geklebt. Wie heißt, Jesus ist tot. Und der ganze Abend wurde sie belästigt von einem Unbekannten, der sie angepflaumt hat. Wissen gar nicht, die haben gar nichts Böses getan. Warum reizt das die anderen so? Warum reizt die das? Ich bin überzeugt, es gab in Jerusalem doch viele fromme Leute, aber da hat sich niemand drüber erregt. Aber wenn einer kommt, der wirklich das zerstörte Jerusalem wieder aufbauen will, dann geht der Widerstand los. Und Zinzendorf hat gesagt, wie an den Gasthäusern außen so ein Symbol hängt. Sie kennen da so schöne schmiedeeiserne Arbeit, grüner Baum oder goldene Gans oder sowas. So sei die üble Nachrede das Markenzeichen der echten Jesusjünger. Die üble Nachrede sei das Markenzeichen der Jesusjünger. Man muss natürlich aufpassen, es gibt ja auch üble Nachrede, die wir verdient haben. Aber es soll sie nicht irre machen, die Feindschaften beginnen völlig grundlos, bloß weil man anfängt, wirklich die Sache Jesu in dieser Welt aufzurichten. Weil man anfängt und sagt, ich möchte etwas tun für Gott. Ich verstehe das, wenn Sie in Ihrem Kollegenkreis plötzlich sagen, dass Sie das nicht mehr wollen, dass geflucht wird oder was Sie tun. Das können ganz harmlose Hinweise sein und da kriegen Sie plötzlich Feinde. Sie können das sogar in menschlicher Liebenswürdigkeit sagen und Klarheit. Sie werden Feinde kriegen. Wenn Sie andere einladen und ein Zeugnis geben wollen, Sie können zu allem Möglichen einladen. Da regt sich niemand auf, wenn einer zu Fasnacht einlädt oder zum schlechten Film oder was auch immer. Aber wenn Sie zu Jesus einladen, dann gibt es Widerstand und Feindschaft in dieser toleranten Welt. Und das ist bei Nehemia das, was er spüren muss. Als das hörten Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suche oder der das Volk Gottes wieder stärken will. Der die Gemeinde Jesu in dieser Welt aufrichtet und baut. Es ist Alarm da in der Hölle und auch bei den Feinden des Reiches Gottes in unserer Welt. Und ich möchte Sie dringend bitten, Sie haben neulich auch gehört, dass einer so erbittert gesagt hat, der Pfarrer in Hofacher, das ist der schlimmste, was er sagt, Heuchler. Das ist der schlimmste Heuchler, bloß, dass Sie wissen, wer ich bin. Dann müssen Sie wissen, was Sie einordnen können und was Sie verstehen. Dürfen Sie auch gern fragen, damit Sie Bescheid wissen oder so. Es ist ganz normal, dass es Feindschaft gibt, um der Sache Jesu willen. Wir suchen doch keinen Kampf. Wir wollen doch keine Fronten. Uns geht es doch nicht um Abgrenzung. Ich habe in 17 Jahren nie auf der Kanzel ein Wort über die Ökumene in Genf gepredigt oder über theologische Lehren, Professoren oder sonst was, was nicht aus dem Bibelzeugnis unmittelbar als Erklärung nötig war. Das ist nicht unsere Front.
Wir kämpfen nicht gegen.
Wir wollen das Reich Gottes aufbauen. Wir wollen
die Herrschaft Gottes aufrichten. Dann gibt es Widerstand und Feindschaft.
Und das sollen Sie auch wissen, wo Sie es irgendwo anders hören, dass Sie wissen, bei dem Nehemia setzt der Widerstand in dem Augenblick ein, als er sich erbarmt über diese Stadt. Und nicht die Frömmigkeit war ein Anstoß. Ich kann mir nie denken, dass etwa im Russischen Reich, der Sowjetunion, je die kommunistischen Regierungen in den letzten 30 Jahren irgendetwas gehabt hätten gegen christliche Gottesdienste. Müssen Sie wissen, nie. Dass da in der Moskauer Kathedrale da irgendwelche feierlichen Gottesdienste stattfanden, das ist nicht aufregend. Aber die Verhaftungen der Christen begannen in dem Augenblick, wo Menschen aus gottlosen Familien zum Glauben an Jesus kamen. Wo Menschen Jünger Jesu wurden. Da wurden Verhaftungen vorgenommen. Vor Kinder, zu den Kinderstunden kamen. Wir haben es in Rumänien mal, meine Frau und ich, miterlebt, wo eine ganze Gottesdienstversammlung, der Saal versiegelt war von der geheimen Staatspolizei. Und da sagten die, ja, was ist denn los? Und wir sagten, das machen wir am besten publik, machen eine große Aktion. Und sagt, gar nichts machen. Es hat einen ganz einfachen Grund. Die Kinder vom kommunistischen Funktionär im Dorf, die sind abends ausgestiegen, weil sie in die christlichen Kinderstunden wollen, hat die Tür abgeschlossen, sind sie durchs Fenster hinaus, weil sie in die christlichen Stunden wollen, da hat der Saal versiegeln müssen. Gar nichts machen, im Westen gar keine große Aktion machen. Das Evangelium ist viel stärker als die großen Aktionen. Und nicht jetzt noch die Front aufheizen, das war denen ganz wichtig, sondern das ist ein geistlicher Kampf, und da wollen wir beten und still sein und lieben und das überwinden. Verstehen Sie, es ist doch so, dass der Herr stärker ist als die Feinde. Und dann brauchen wir nicht die Fronten aufreißen. Und das wollen wir auch hier immer wieder sehen, wo es Spannungen gibt. Da gibt es das, dass Eltern oft empört reagieren. Wir hatten es einmal im Schwarzwald noch erlebt, dass eine Mutter das Neue Testament ihrer Tochter verbrannt hat. Ich in meiner Zeit als Bezirksjugendpfarrer im Bezirk Sulz noch miterlebt. Und da gibt es solche empörten Reaktionen, dann wollen wir das nicht aufbauschen, sondern im Gebet für solche Leute eintreten. Weil wir wissen, es ist ein geistliches Ringen und da sind ganz andere Mächte am Werk als nur menschliche Leidenschaften und Reaktionen. Es ging mir heute darum, einmal das zu zeigen, wie der Nehemia baut, wie er warten kann, wie er Großes will und wie er dann den Kampf nicht fürchtet. Wir werden dann noch einmal von dem Kampf reden, wie sie in der einen Hand die Lanze haben, in der anderen Hand die Kelle und dann aufbauen und mauern und werden das noch einmal gründlicher sehen können.